Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life, schon zu unserer Folge 5 und herzlich willkommen auch im neuen Jahr. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit hatten und trotz der doch etwas angespannten Corona-Situation ein bisschen die Ruhe genießen konnten und die freie Zeit vor allen Dingen auch. Und natürlich hoffe ich auch, dass Sie alle sehr gut ins neue Jahr gekommen sind und bereit sind für unseren neuen Themenschwerpunkt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Tremor. Und ich muss ja zugeben, als ich das besprochen habe und als ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, wusste ich noch nicht so ganz genau Tremor. Aha, was ist das überhaupt? Ein ganz neuer Begriff sozusagen für mich. Dann habe ich ein bisschen gelesen und hier und da und habe ja nun auch schon erfahren, dass Sie mit Parkinson-PatientInnen unter anderem forschen. Und nun habe zumindest ich schon mal einen kleinen Einblick genießen können. Bin ganz gespannt. Und deshalb würde ich aber natürlich zuerst bitten, dass Sie sich einmal vorstellen. Wir haben hier heute zu Gast Professor Dr. Günther Deuschel und Patricia Pipion, ein Team aus Kiel. Und vielleicht, Frau Pipion, wollen Sie sich einmal zuerst vorstellen?
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Patricia Pipion. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hier in Kiel. Und ich arbeite an einem Projekt, das in einer Kooperation mit der Technischen Fakultät der Uni stattfindet. Und ja, wie bin ich hier hingekommen? Ich habe Elektrotechnik studiert. Zunächst habe ich den Bachelor dual studiert in Hamburg an der HAW und habe halt parallel bei Philips meine Ausbildung gemacht zur Elektronikerin für Geräte und Systeme, wobei auch diese schon in die medizintechnische Fachrichtung ging. Und dann bin ich zum Master nach Kiel gekommen und habe mich hier während der Zeit spezialisiert auf Signalverarbeitung und medizinische Anwendung und bin jetzt seit gut 2 Jahren eben als Doktorandin hier vor Ort.
Wunderbar, vielen lieben Dank. Und dann würde ich auch natürlich Professor Deuschel einmal bitten, sich vorzustellen.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Günther Deuschel. Ich bin Neurologe. Ich war früher für die Neurologische Universitätsklinik zuständig, habe die geleitet. Aber was wir heute besprechen, betrifft eigentlich mein lebenslanges Hobby, nämlich der Tremor des Menschen. Ein Phänomen, mit dem ich mich schon als junger Assistent beschäftigt habe. Von der Ausbildung bin ich natürlich Mediziner und habe meine Facharztausbildung gemacht an verschiedenen Stellen, München, Freiburg. Ich war am NIH in Bethesda, habe viele Arbeitsgruppen weltweit geleitet, die sich mit dem Thema Tremor, aber auch mit anderen Fragestellungen beschäftigt haben und bin so ein bisschen ein Spezialist für Parkinson und Bewegungsstörungen.
Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen beiden, auch dass Sie heute hier meine Gäste sind. Und ich habe es ja schon angedeutet am Anfang der Folge, Tremor war erstmal für mich kein gebräuchlicher, bekannter Begriff. Und deshalb glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, nochmal für mich und auch für unsere ZuhörerInnen, dass wir überhaupt erstmal klären, worum geht es heute. Also Herr Deuschel, vielleicht können Sie einmal für alle beantworten, was ist überhaupt Tremor? Was verstehen wir darunter?
Ja, Tremor ist das, was man landläufig als Zittern bezeichnet. Das haben wir alle irgendwann mal unter besonderen Bedingungen. Zum Beispiel, wenn man am Tag vorher ordentlich über den Durst getrunken hat und am nächsten Morgen aufwacht und dann ein leichtes Zittern verspürt. Individuell sehr unterschiedlich. Manche Leute haben das auch gar nicht. Das gibt's aber auch als Krankheit. Und die Krankheit, die am klarsten mit dem Tremor assoziiert ist, ist die Parkinson-Krankheit, die eben als ein Kernsymptom das Zittern hat. Was das für ein Zittern ist, darauf kommen wir vielleicht später zu sprechen. Und die zweite große Krankheit ist der sogenannte essentielle Tremor. Nur um mal ein paar Zahlen zu sagen, also für den Parkinson nimmt man an, dass es weltweit etwa 6,1 Millionen Parkinson-Patienten gibt. Für den essentiellen Tremor nimmt man an, dass es weltweit etwa 70 Millionen Patienten gibt. Also das sind sehr große Zahlen, die da in Betracht kommen. Und tatsächlich führt der Tremor bei diesen Erkrankungen auch zu erheblichen Beschwerden der Patienten. Daneben, neben diesen beiden großen Tremorformen, gibt es noch viele kleinere, quantitativ unbedeutendere Tremorformen, die eben der Neurologe unterscheidet, je nachdem, welcher Aspekt des Tremors im Vordergrund steht, ob das ein Ruhetremor ist, ob das ein Haltetremor ist, also unter diesen Aktivierungsbedingungen auftritt. Und dann, ich habe das schon gesagt, gibt es natürlich auch den ganz normalen Tremor. Jeder Mensch, wenn er eine Bewegung vollführt, hat eine leichte Grundschwingung in jeder Bewegung drin. Das liegt daran, dass die Muskeln dass die beginnen zu arbeiten bei etwa 8 Hertz. Also Muskelfasern können sich nur mit einer Frequenz von 8 Hertz am Anfang mal anspannen. Und die werden unter Umständen, das sind ja tausende von Fasern in einem Muskel, tausende von Neuronen, die da im Nervensystem angeschaltet werden. Und die können sich unter bestimmten Umständen synchronisieren und dann zum Beispiel einen 8-Hertz-Tremor machen. Das nur mal so als Einstieg.
Ja, also ich bin gespannt, wo wir heute noch landen werden. Und total erstaunt und ja auch erschreckend, wie hoch tatsächlich die Zahlen sind. Vielleicht können wir da auch noch mal einsteigen und ich würde noch mal nachfragen, was ist denn der essentielle Tremor?
Der essentielle Tremor ist ein Tremor, der meistens erblich auftritt, so in 80% der Fälle. Es gibt aber auch Menschen, die haben das ganz ohne eine Familienvorgeschichte. Es ist ein Tremor, den wir in der Medizin als isolierten Tremor beschreiben. Isoliert meint, die Patienten haben nur Tremor. Das betrifft meistens die Hände, mal ganz im Vordergrund stehend. Und dann gibt es noch zwei wichtige Manifestationen dieses Tremors. Alles kann betroffen sein, können die Beine betroffen sein. Aber zwei Dinge sind ganz besonders wichtig. Das ist der Kopftremor. Wenn also der Kopf zittert, was sehr störend sein kann im sozialen Umgang. Und das zweite ist der Stimmtremor. Wenn also die Stimme zittert, und das kann so weit gehen, dass die Patienten kaum verständlich sind. Und das ist dann eine sehr erhebliche Behinderung, weil dann eben die ganze Kommunikation beeinträchtigt ist. Dieser essentielle Tremor, der kann schon im jungen Alter beginnen, also typischerweise irgendwann in der Pubertät. Gibt aber auch Babys, die kommen auf die Welt mit einem Tremor. Und er wird dann in aller Regel über die Jahre oder Jahrzehnte eher peu à peu schlechter. Und typischerweise kommen die Patienten dann so im 40. Lebensjahr stellen sich erstmals beim Arzt vor und sagen, dass sie eben unter dem Tremor leiden, weil sie nicht mehr richtig unterschreiben können oder ein Glas nicht mehr in die Hand nehmen können. Dieses Zittern nimmt dann über die Zeit langsam zu. Und zwar, wie gesagt, sehr, sehr langsam, typischerweise über Jahre bis Jahrzehnte. Und kann dann eben, wenn sie mal 60 sind, kann dann ganz erheblich werden und kann dann so schlimm sein, dass die Patienten gar nicht mehr essen oder trinken können. Der Tremor bei diesen Patienten ist also typischerweise ein Tremor, der bei Aktion auftritt, weniger in Ruhe. Und das unterscheidet ihn auch entscheidend vom Parkinson-Tremor. Über die Behandlungsmöglichkeiten, denke ich, sprechen wir ein bisschen später.
Ja, aber das ist schon mal sehr wichtig, dass wir das einmal unterschieden haben. Bei der großen Zahl, glaube ich, ist das auch etwas, was viele andere gar nicht unbedingt wissen, auch diesen Unterschied mit der Ruhe- und Aktionsphase. Finde ich sehr spannend. Das bringt uns ja auch schon zu Ihrer Forschungsarbeit am Institut. Frau Pipion, Sie haben ja schon bei Ihrer Vorstellung gesagt, Sie sind Doktorandin. Und nun wollen wir natürlich gerne mal klären, wozu forschen Sie überhaupt an Ihrem Institut? Wie sind Sie vielleicht auch zu Ihrem Thema gekommen und wie forschen Sie vor allen Dingen?
Ja, also wir haben verschiedene Ansätze. Ich würde sagen ungefähr 3. Wir sind damit angefangen, dass wir zwischen den verschiedenen Krankheiten, die halt alle irgendwie einen Tremor als Symptom aufweisen, unterscheiden wollen. Und zwar, also Herr Deuschel hat das eben schon gesagt, wir haben den essentiellen Tremor, wir haben den Tremor der Parkinson-Krankheit und wir haben eben diesen gesunden Tremor, der uns alle betrifft, den physiologischen Tremor. Und wir wollten zwischen diesen unterscheiden können. Und zwar liegt das daran, dass wir immer noch auch in der Klinik eine Diagnosegenauigkeit haben, die bei circa 84% von Experten aufgestellt, diese Diagnose liegt. Und das ist, also sie liegt einfach nicht bei 100% und wir wollen die natürlich ein bisschen erhöhen. Das war das erste Ziel. Dafür haben wir Daten von Standarduntersuchungen, die in der Klinik gemacht werden. Und zwar sitzt der Patient auf einem Stuhl und hat die Arme auf einer Armlehne abgelegt und hat drei verschiedene Positionen der Hände, die dann vermessen werden. Also zunächst ist das die Ruheposition, das heißt, die Hände fallen einfach vorne über die Lehne, sind ganz entspannt. Dann haben wir eine Halteposition, die Hand ist immer noch auf der, also der Arm ist noch auf der Lehne abgelegt, aber die Hand wird nach vorne ausgestreckt. Und die dritte Messung ist dann, dass wir auf diese ausgestreckte Hand dann noch ein Gewicht von 500 Gramm oder einem Kilo legen. Und diese Daten haben wir aus dem UKSH, die wurden über Jahre aufgenommen. Und die versuchen wir jetzt zu nutzen, um zwischen diesen verschiedenen Tremorarten zu unterscheiden. Wenn ich jetzt sage, wir haben Daten, also wir haben gemessen quasi die Beschleunigung der Hand als irgendwie Maß für die Bewegung der Hand. Und wir haben die Muskelströme der Muskeln mit EMGs gemessen. Und zwar die Muskelströme der Muskeln, die die Hand entweder nach oben ziehen oder nach unten drücken. Und im Endeffekt ist jetzt der Ansatz, dass wir aus diesen Daten, also drei Sensoren pro Seite, dass wir irgendwie Merkmale extrahieren, die dann möglichst zwischen den Tremorarten unterscheiden. Merkmale können da zum Beispiel sein eine Amplitude oder eine Frequenz, was eigentlich noch relativ einfach ist. Es gibt aber auch kompliziertere Merkmale, wie zum Beispiel eine Frequenzänderung über der Zeit. Also ist das Zittern konstant über die gesamte Zeit oder ändert sich das halt innerhalb von 30 Sekunden? Und genau, das ist der erste Ansatz und dann versuchen wir natürlich, das aus technischer Sicht dann noch zu unterstützen mit Verfahren des maschinellen Lernens, um dann eine Klassifizierung irgendwie zu erhalten, um im späteren Verlauf möglichst dem Mediziner vielleicht einen Diagnosehinweis aus technischer Sicht geben zu können. Das ist so der Hauptansatz, mit dem wir begonnen haben. Und daraus ist dann einfach noch parallel entstanden, dass wir natürlich versuchen, verschiedene Tremorarten zu verstehen und auch die Entstehung des Tremors zu verstehen. Also das bedeutet, wir haben uns jetzt noch ein bisschen genauer damit beschäftigt, wie reagiert die Hand auf eine Muskelaktivität im Unterarm, einfach um diesen Zusammenhang zu verstehen. Und ein weiteres Ziel ist, die Standardverfahren, die jetzt in der Klinik verwendet werden, zu erweitern und eventuell auch zu verbessern. Zum Beispiel haben wir Sensoren, die ja nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Also wir haben zum Beispiel Beschleunigungssensoren, die nur eine Achse, also nur zur Erdbeschleunigung messen können. Und da gibt es einfach Sensoren, die mittlerweile im Raum die Beschleunigung messen können und die das Ganze dann auch noch verbessern können.
Okay, also wenn ich das richtig verstehe, dann geht es vor allen Dingen auch darum, genauere Diagnosen zu treffen und eine höhere, Erfolgsquote in der Diagnose. Doch, Frau Pipion nickt, das kann natürlich die ZuhörerInnen nicht sehen, aber dann würde ich natürlich gerne wissen, Frau Pipion hat ja jetzt beschrieben oder Sie haben ja beschrieben, inwieweit das Ganze funktioniert, aber wie kann ich mir die Diagnose vorstellen? Also was sind zum Beispiel Unterschiede, die man dann erkennen kann, woran Sie feststellen, okay, das ist jetzt der Tremor, der bei einer Parkinson-Krankheit auftritt oder das ist ein gesunder Tremor? Was sind dann vielleicht Unterschiede?
Also im typischen Fall ist das eine ganz einfache Sache. Der Mensch, der eine Parkinson-Erkrankung hat, hat ja neben dem Zittern auch noch andere Symptome. Also da sind die Bewegungen verlangsamt, da ist die Muskulatur verspannt. Daran kann man das eigentlich sehr einfach erkennen. Aber beim essentiellen Tremor gibt es solche Zusatzsymptome nicht, sondern da ist es wirklich nur das Zittern. Und dann fängt so eine Erkrankung natürlich langsam an. Also auch der Parkinson fängt langsam an und häufig kommt die Erkrankung zuerst mit dem Symptom Zittern. Und man sieht noch gar die anderen Symptome noch gar nicht. Und das ist natürlich dann der Fall, wo wir gerne Sicherheit hätten und den Tremor auch als zuverlässiges Diagnostikum hätten, um die Erkrankung dann im Einzelfall zu diagnostizieren. Also da liegen ungefähr die Probleme, die wir im Umgang mit diesen Erkrankungen auch heute noch haben. Das hängt natürlich auch stark von der Erfahrung ab. Aber wenn wir hier ein Diagnostikum hätten, was sozusagen zweifelsfrei uns die Diagnose auf technischem Wege erbringt, dann wären wir da natürlich sehr froh drum.
Ja, das glaube ich. Jetzt haben wir ja eine sehr spezielle Forschung an Ihrem Institut, also beziehungsweise Frau Pipion hat uns einen kleinen Einblick schon mal erlaubt in Ihre Forschung. Und da werde ich auf jeden Fall nachher auch nochmal tiefer eingehen, vielleicht auch in der nächsten Folge, in Folge 6, was so Ihre Ergebnisse sind. Ich würde natürlich gerne wissen, auf welchem aktuellen Forschungsstand befindet sich die allgemeine Forschung zum Tremor? Also nicht speziell jetzt hier in Kiel, speziell bei Frau Pipion, sondern was ist überhaupt der momentane Stand? Was ist überhaupt möglich?
Ja, ich meine, wenn es um solche Phänomene des menschlichen Körpers geht oder eigentlich des Gehirnes geht, dann wird es häufig für einen Ingenieur wenig präzise, weil wir mit biologischen Kategorien arbeiten und nicht unbedingt mit primär technischen Kategorien. Wir haben eben das Gehirn, aus dem ganz sicherlich die Muskelaktivität kommt, die eben rhythmisch zerhackt ist, rhythmisch aufgebaut ist. Und die Gründe, warum das so ist, die sind nicht so einfach zu identifizieren. Das ist ein Symptom, was vielleicht ganz einfach zu messen ist, aber es zu verstehen ist sehr, sehr schwierig. Ich will es dennoch mal ein bisschen versuchen. Man kann das ganze Problem auf einer molekularen Ebene anfassen. Das heißt, man kann Zellverbände beispielsweise und deren Reaktionsweise betrachten. Man kann es aber auch globaler anschauen. Man kann gucken, welche sozusagen Verbindungen gibt es im Gehirn, die eine rhythmische Aktivierung ermöglichen. Und wenn man sich das von diesem System Aspekt mal anschaut, dann kann man zunächst mal festhalten, dass zwei Neurone über mindestens drei Verbindungen im Gehirn verbunden sind. Da können Sie sozusagen zwei Neurone nehmen, die ganz egal, wo die liegen, mehr als zwei Verbindungen braucht es zwischen denen nicht. Ein Ingenieur versteht sofort, dass das eine ganz gefährliche Situation ist, weil da natürlich alles ins Schwingen geraten kann. Und man wundert sich, dass es nicht viel mehr Tremor gibt, nicht sehr viel mehr rhythmische Aktivität, die da vom Gehirn zum Rückenmark und dann zu den Muskeln ausgesandt wird. Deshalb hat man eben viele unterschiedliche Methoden eingesetzt, um diese Rhythmen zu erkennen. Das sind zum Beispiel das Elektroenzephalogramm. Es ist zum Beispiel die Messung der Magnetfelder. Es sind aber auch kernspintomografische Methoden, also ganz unterschiedliche Techniken, um diesen Systemaspekt des Tremors zu verstehen. Das ist eine Forschungsrichtung. Und da sind wir so weit, dass wir im Grunde genommen die Hauptverbindung verstehen, die den Tremor verursachen. Das zweite wäre dann, was sind denn nun diese Areale im Gehirn, die sozusagen ins Schwingen geraten, die eine Oszillation entwickeln? Mit größter Wahrscheinlichkeit liegt das daran, dass diese Neuronenverbände, dass die sich eben koppeln und dass sie Rezeptorbesetzungen haben, die hier eine Rhythmisierung erlauben. Das könnte zum Beispiel sein, dass hemmende Bahnverbindungen fehlen. Und diese hemmenden Bahnverbindungen haben bestimmte Transmitter, bestimmte Überträgerstoffe, die dann eben nicht richtig wirken, wo die Rezeptoren sozusagen ungenügend sind, bei dem der Stoff, der dazu benutzt wird, in irgendeiner Weise verändert ist. Das könnten Ursachen sein auf molekularer Ebene, die eben die Rhythmisierung dieser Neuronenverbände nach sich ziehen.
Jetzt frage ich mich natürlich, Frau Pipion hat ja auch schon angedeutet, wie sie bei ihrer Forschung im Speziellen mit den PatientInnen forscht. Forschung ist ja etwas, und da bin ich ganz dankbar, dass wir heute mal eine Doktorandin hier zu Gast haben. Forschung ist ja etwas, was nicht immer glatt läuft, auch wenn man sich das vielleicht so vorstellt. Frau Pipion, bei Ihrer Forschung und gerade auch, gerade weil Sie ja mit PatientInnen forschen, auf was für Probleme, vielleicht auch Schwierigkeiten stoßen Sie da? Vielleicht haben Sie da ja ein kleines Handbuch oder geben uns mal einen Einblick in Ihren Alltag.
Da muss ich ganz kurz drüber nachdenken, weil ich ja eigentlich nur Daten verwende, die schon aufgenommen wurden. Das heißt so diesen Klinikalltag.
Ah, da könnte Herr Deutschel dann wahrscheinlich
was sagen. Ja, genau.
Naja, ich meine, das sind Parkinson oder andere Tremorpatienten sind ganz normale Menschen. Zwischen denen und ihrem Arzt besteht ein Bündnis, dass man versucht, jetzt hinter die Ursachen oder die Ursachen zu verstehen, die zu ihrer Beschwerde führen. Und in dem Rahmen bemüht sich der Patient typischerweise sehr präzise Antworten zu geben. Er versucht, bei allem mitzuarbeiten. Aber manchmal klappt diese Verbindung eben auch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was Sie meinen.
Ja, ich dachte, also gerade wenn man zittert, kann das ja durchaus auch eine Unsicherheit bei der Person auslösen. Man fühlt sich vielleicht nicht besonders wohl und gerade wenn es neu auftretend ist und man quasi erstmal herausfinden möchte, was ist das denn überhaupt und warum kann ich jetzt nicht mehr unterschreiben? Warum geht das nicht mehr? Und da hätte es mich einfach nur interessiert, ob es quasi Dinge gibt, die man beachten muss, ob man besonders einfühlsam sein muss oder ob manchmal Ergebnisse nicht ganz so ausfallen, wie man sich das vorstellt. Aber wahrscheinlich ist das auch etwas, was je nach Krankheitsbild bei jeder Forschung irgendwie auftreten kann.
Was mir dazu nur einfällt, ist, dass es ja schon in der Forschung irgendwie ein Ansatz ist, dass man Geräte entwickelt, die mit nach Hause gegeben werden, um einfach so ein bisschen diesen Untersuchungscharakter zu vermeiden. Weil wenn die Patienten natürlich da hinkommen und dann ist es etwas Neues und dann muss man da noch diese 90 Sekunden sitzen und wird irgendwie vermessen. Und dass das natürlich sehr unangenehm ist und dass eigentlich die Symptome zu Hause in dem gewohnten Umfeld nochmal anders auftreten können.
Ein ganz wichtiger Punkt. Also Tremor gehört zu den Symptomen, die typischerweise bei besonderer Beachtung durch den Patienten oder auch durch andere im Patienten dann eine Verstärkung auslösen. Ja, das ist ein Punkt, den man unbedingt auch beachten muss. Also was wir dann in der Untersuchungssituation sehen, ist meistens schlimmer als das, was die Patienten zu Hause erleben. Und deshalb gibt es eben auch diese Bemühungen, die Frau Pipion schon angesprochen hat, dass man mit Sensoren 24, 48 oder auch 3 Tage lang die Tremoraktivität der Hand misst und sie automatisch speichert, sodass man darüber ein Bild hat, wie stark der Patient im Tagesverlauf durch das Symptom gestört wird.
Ja, erinnert mich für all die ZuhörerInnen, die heute das allererste Mal hier reinschnuppern, an unseren Themenschwerpunkt Schlaf. Da ist es genauso, dass man sagt, wenn PatientInnen beispielsweise in ein Schlaflabor gehen, dann ist das ja eine ganz andere Situation. Man schläft ja dort nicht so wie zu Hause. Und dementsprechend bemüht man sich auch dort, jetzt mal salopp gesagt, die Matratze für zu Hause zu entwerfen, damit man dann dort eben doch etwas bessere Werte hat, mit denen man eben auch bessere Diagnosen stellen kann. Ich komme nochmal zurück zu Ihnen, Frau Pipion. Spannend finde ich immer, gerade als Doktorandin oder auch bei einem Doktoranden, wie kommt man zu seinem Thema? Also gerade, glaube ich, für all diejenigen, die noch im Studium sind, es gibt natürlich den Weg, dass man an ein Institut kommt und das Thema ist schon da und man kommt zu einer Forschungsgruppe, stößt man dazu und bereichert diese. Oder vielleicht, jetzt bin ich natürlich gespannt auf Ihre Antwort, hatten Sie schon ganz, ganz lange diese Idee und wollten unbedingt und haben quasi an Ihrem Institut die Möglichkeit bekommen, jetzt zu starten mit dieser Forschung. Wie war es bei Ihnen?
Nein, bei mir war es auch eher so dieses Standardverfahren. Also ich habe natürlich schon länger diesen medizintechnischen Bezug. Also ich hatte schon dual in dem Bereich studiert und dann auch während des Masters ganz bewusst versucht, mich in diese Richtung zu spezialisieren. Und dann bin ich ans Institut gekommen und da war das Thema dann schon vorhanden. Und dann habe ich mich entscheiden dürfen, ob das für mich passt und fand es dann auch sehr interessant. Und es passte genau in den Bereich, den ich auch immer machen wollte, obwohl halt genau diese Anwendung dann doch neu war.
Ja, das heißt, Sie arbeiten auch in einem größeren Team.
Also wir sind ein größeres Team im Bereich der Signalverarbeitung, aber halt auch in dem Tremor-Projekt, obwohl ich in dem Tremor-Projekt dann als Doktorandin bisher mehr oder weniger alleine unterwegs war, wozu dann noch die 3 unterstützenden Professoren kamen. Genau, und im Signalverarbeitungsbereich sind wir ein großes Team von Doktoranden, die alle in ihrem speziellen Projekt forschen, wobei man sich dann natürlich auch immer mal was abgucken kann oder sich austauschen kann.
Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, dass die Forschung in Sachen Tremor und natürlich allgemein Hirnforschung, aber besonders in Sachen Tremor enorm davon profitiert, dass die Disziplinen zusammenarbeiten. Wir haben hier in Kiel eigentlich seit 15 Jahren eine ganz enge Zusammenarbeit mit der Technischen Fakultät und Frau Pipion ist eine von sehr vielen Doktoranden, die bereits in dieser Spur sozusagen sich entwickelt haben und die ihren Weg gegangen sind. Und das ist für die Forschungsergebnisse von ganz großer Bedeutung natürlich, aber es ist natürlich auch für die einzelne Forscherkarriere von großer Bedeutung. Viele dieser jungen Kolleginnen und Kollegen haben heute Ausbildungsaufgaben an Universitäten oder Fachhochschulen. Die sind in die Industrie gegangen zum Teil oder sie sind eben noch am Institut tätig und machen ihre Arbeit da weiter. Also es ist ein wichtiger Forschungsbereich.
Ja, auf jeden Fall haben Sie vorausgesehen, worauf ich hinaus wollte, nämlich auf interdisziplinäre Forschung und eben die Vorteile, die das mit sich bringen kann. Ja, tatsächlich sind wir schon am Ende unserer ersten Folge. Ich weiß auf jeden Fall jetzt, was Tremor ist und wie komplex tatsächlich auch diese Erscheinung ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge und auf Frau Pipions Bericht dazu, was bei ihrer Forschung schon rausgekommen ist, was man mit den Erkenntnissen überhaupt anfangen kann und wie die Zukunft der Tremor-Forschung aussieht. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle bei Ihnen beiden ganz herzlich. Und sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, tschüss.